beten werden. Wir können beim Heiligen Geist bei weitem nicht in einer Predigt alles ausloten, was da denkbar wäre. Aber Jesus sagt, es ist für euch gut, dass ich gehe, weil ich dann den Parakleten zu euch senden kann. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich gehe. Er lässt uns nicht als Waisenkinder zurück. Er sendet uns seinen Stellvertreter. Das ist der Heilige Geist. Hier ist so viel Zeugs, wenn Sie gerade mal irgendwie gucken. Warum muss Jesus gehen? Er muss im Grunde noch sein Erlösungswerk vollenden. Weil, wenn er geblieben wäre, auch nach seiner Auferstehung mit diesem neuen Leib, konnte er sich ja durch Räume durchbewegen, von einem Ort zum nächsten. Noch war nicht alles abgeschlossen. Er war nach wie vor in gewisser Weise ein Mensch. Und Jesus musste in den Himmel zurückgehen, damit er wieder Gott wird. Da, wo er herkam, das muss er wieder werden. Erst dann ist das Erlösungswerk vollkommen. Und er soll dann dort im Himmel den Thronsaal durchschreiten, das Allerheiligste, und setzt sich zur Rechten des Vaters. Und da sitzt er bis heute. Dieses Erlösungswerk muss vervollständigt werden. Und deswegen sagt Jesus, es ist gut, dass ich gehe, und ich sende euch den Heiligen Geist. Weil Jesus war ein echter Mensch und er konnte immer nur an einem Platz sein. Und da hat er wunderbare Taten getan, keine Frage. Wunderbare Dinge, geheilt, gelehrt. Wir wünschten, wir könnten es so gut wie Jesus. Aber wenn er uns den Heiligen Geist schickt, statt Jesus, körperlich, menschlich anwesend, gibt es eine Multiplikation. In jedem von uns, die wir Jesus nachfolgen, lebt und wohnt der Heilige Geist. Und wir haben vorhin gesungen, Heiliger Geist, erfülle mich. Das ist einmal ein Start mit dem Heiligen Geist. Wenn wir mit Jesus starten, gibt es eine Anfangsfüllung. Aber wir brauchen, wollen, wünschen uns immer wieder eine ständige Nacherfüllung, eine ständige Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ihr habt es gesungen, Heiliger Geist, erfülle mich. Und das ist so ein Thema auch für heute, dass wir das mitnehmen und bedenken, Heiliger Geist, bitte erfülle mich immer wieder neu. Ich bin, nicht falsch verstehen, nicht zufrieden mit dem, was ich schon habe. Da ist mehr, da geht noch was, da ist noch mehr Füllung möglich. Je weiter ich zurücktrete in meinem Leben innerlich von meinen Egoismen, von all diesen Anteilen, die nicht so gut sind bei mir, und je mehr der Heilige Geist in mir Raum gewinnt, umso Jesus-ähnlicher kann ich dann auch werden. Der Heilige Geist gibt immer all das, was wir brauchen. Ich weiß nicht genau, was du in deinem Leben brauchst, was ihr als Gemeinde braucht. Manches ahnt man, manchmal weiß man, was wir brauchen. Ich darf dir heute Morgen sagen, der Heilige Geist gibt dir immer das, was du brauchst. Und zwar ist der Heilige Geist das Übernatürliche in deinem Leben. Das Natürliche, da sind wir auch reich beschenkt von Gott, keine Frage. Mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Fähigkeiten, mit unserem Lebenslauf, auch die Situation, in die wir gestellt sind, wir sind reich beschenkt. Aber der Heilige Geist ist das Übernatürliche in deinem Leben. Und darauf würde ich nicht verzichten wollen. Wir brauchen auch in unseren Gemeinden das Übernatürliche, das Wirken des Heiligen Geistes. Er bringt die göttlichen Anteile in dein Leben. Ohne den Heiligen Geist bleiben wir eigentlich ganz normale Menschen. Und ohne den Heiligen Geist wären unsere Gemeinden, ich sag mal, Interessensverbände, spirituelle Vereine, Traditionspflege vielleicht auch von kirchlichem Erbe. Und wir wissen alle, das kann es nicht sein, das wird es auch nicht sein. Und nur mal so fiktiv gedacht, was wäre, wenn der Heilige Geist sich aus unserer Gemeinde zurückziehen würde. Ist denkbar übrigens, man kann den Heiligen Geist dämpfen, zurückweisen, einengen. Was wäre, wenn der Heilige Geist sich zurückziehen würde aus deinem persönlichen Leben oder aus dem Gemeindeleben? Ich glaube, beim Gemeindeleben würde vieles, und das ist nicht angriffig jetzt gemeint, sondern nachdenklich, es würde vieles so vielleicht weiter funktionieren wie bisher, weil wir gut eingeübt sind, weil die Dinge klar sind, wie sie laufen. Wir kommen weiterhin zusammen, wir singen Lieder, wir hören gut vorbereitete Predigten oder wie auch immer so. Ne? es würde sich vielleicht gar nicht so viel ändern, aber es wäre letztendlich tot. Und auch du, dein Leben als Christ, du kannst es leben. Und der Heilige Geist hat vielleicht gar nicht den Raum, er ist gedämpft, vielleicht auch ein bisschen betrübt oder so, weil du ihm nicht so den Raum gibst. Und du wirst weiter leben als Christ, keine Frage. Aber es sind nicht die Möglichkeiten, die da wären, sind wirklich ausgeschöpft. Was der Heilige Geist alles tun kann, wir streifen es nachher super kurz nur. Es wäre Raum für viele Predigten. Aber ich möchte zwei Dinge kurz erwähnen am Anfang. Einmal wirkt der Heilige Geist die Frucht des Geistes. Ja. Das sind die guten Tugenden, ist quasi die Ernte deines geistlichen Lebens. In Galater 5 wird es aufgezeichnet, so ein bisschen erklärt, an anderen Stellen natürlich auch. Da werden so viele Untugenden gesagt, was die Menschen so sind, von aus ihrem bösen Herzen heraus. Und dann sagt der Paulus dort, die Frucht des Geistes ist zum Beispiel Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, all diese wunderbaren, schönen Dinge. Und die Frucht des Geistes, die wächst in deinem Leben. Die macht dein Leben schön. Und die macht dich auch genießbarer für andere Menschen. Die Frucht des Geistes ist etwas, was in dir aufwächst, was deine Reife als Christ ausmacht. Und wenn diese Dinge in dir aufwachsen, haben andere etwas davon. Aber in erster Linie geht es um dein persönliches Leben. Und es wäre sehr wichtig, dass wir die Frucht des Geistes in unserem Leben pflegen, dass sie wachsen kann. Dass Liebe, ich sage es nochmal, Freundlichkeit, Geduld, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, all diese Dinge, gar nicht kann ich alle aufzählen, dass sie in dir wachsen. Sie machen dich angenehm und sie machen dein Leben angenehm. Und dann gibt es noch die Gaben des Heiligen Geistes. Und das ist ein Unterschied. Die Frucht des Geistes, nochmal, ist das, was in deinem Leben wächst. Ist eigentlich gar nicht für die anderen. Es ist deine Heiligung, die Ernte deines geistlichen Lebens. Aber die Gaben des Heiligen Geistes ist das, was dir geschenkt wird, damit du anderen damit dienen kannst. Damit du anderen in der Gemeinde damit dienen kannst, damit du aber auch der Welt draußen dienen kannst. Die Gaben des Heiligen Geistes sind übernatürlich. Davon gibt es auch eine ganze Anzahl. Aber der Heilige Geist, und er ist souverän, teilt sie aus und verschenkt sie so, wie er will. Wir können danach streben und es ist auch gut, dass wir sie begehren. Das heißt auch, begehrt danach, lasst euch füllen immer wieder. Wir begehren die Gaben des Heiligen Geistes, aber er schenkt sie. Er teilt sie aus, souverän, wie er sie will. Und wenn dir etwas mal geschenkt wird, kann es auch mal vorübergehend sein. Du kannst damit dienen, anderen Menschen dienen, deiner Gemeinde dienen, weil sie es braucht. Wir wollen nicht verzichten auf die Gaben des Heiligen Geistes. Ich nenne ein paar Beispiele. Wort der Weisheit, ich kann die gar nicht jetzt alle ausloten. Wort der Erkenntnis, Gabe des besonderen Glaubens. Das sage ich kurz. Es gibt Menschen, wir haben alle Glauben und wir leben im Glauben, selbstverständlich. Aber es gibt Menschen, die haben einen besonders starken, einen zuversichtlichen Glauben. Und die können andere mitreißen, mitnehmen und sagen, wir glauben, wir hoffen, wir beten. Das ist eine Gabe des Heiligen Geistes, wenn Menschen diese besondere Gabe, das ist nur beispielhaft, des Glaubens haben. Oder vielleicht auch die Gabe, wäre sehr gut zu gebrauchen, die Gabe, Kranke zu heilen. Hey, es muss uns nicht irgendwie spooky vorkommen oder so irgendwas. Es gibt Menschen, die haben über unseren normalen Auftrag für Kranke zu beten, haben die auch die besondere Gabe, Kranke zu heilen. Und warum nicht zum Beispiel diese Gabe sich wünschen? Aber eins ist ganz klar. Ich werde so eine Gabe nur bekommen, wenn ich, ich bleibe bei diesem Beispiel, Kranke zu heilen, wenn ich auch ein Herz habe für kranke Menschen. Wer das nur möchte, um gefeiert zu werden, um vorne zu stehen oder aufgesucht zu werden, das ist nicht die richtige Voraussetzung. Und das nenne ich beispielhaft für alle Gaben des Heiligen Geistes. Die Gaben sind dazu da, damit wir in Demut und in Reife und in einer schönen Feinheit anderen Menschen damit dienen. Und wenn dein Herz für irgendein Thema brennt, die Gabe der Prophetie, die Gabe in anderen Sprachen zu sprechen, Wunder zu tun, Das sind nicht meine Ideen, sondern das steht in 1. Korinther 12. Warum nicht begehren? Es ist ein Geschenk, er teilt aus, wie er will, der Heilige Geist. Und wir können doch sagen, Mensch, das wäre gut, damit wir das in unserer Gemeinde haben, in der schönen Ausgewogenheit. Wir wollen nicht nur Worte der Erkenntnis haben, wir wollen nicht nur Worte der Weisheit haben, nicht nur Kranke heilen, es ist zu schmal. Wir wollen diese Gaben, diesen Reichtum des Heiligen Geistes in unserer Gemeinde haben. Und ich möchte mich einladen, ich möchte euch einladen, wieder an dieses Thema heute an Pfingsten, das wieder mal als Trigger zu nehmen, als er ausgeteilt wurde, der Heilige Geist, als die Menschen zum ersten Mal dauerhaft alle erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, dass wir diese Gaben wieder begehren. Das ist nicht unverschämt, das ist nicht maßlos, das ist richtig, das ist biblisch, das ist gut. Ich weiß, die Frucht des Geistes, die ist uns recht sympathisch. Ne? Das ist ja schön, wenn jemand geduldig, freundlich ist und so weiter und so weiter. Genießen wir. Die Gaben des Heiligen Geistes, die sind manchmal so ein bisschen spooky. Gell? Und da hat man ja auch schon schlechte Erfahrungen gemacht oder von schlechten Dingen gehört. Und da laufen auch Dinge richtig schief und schlecht. Keine Frage. Aber das ist doch kein Grund, sich nicht dieses Thema auszuklammern. Er möchte doch schenken. Er möchte doch geben. Er hat das Portfolio, den Tisch gedeckt und wir sollten schon auch zugreifen. Ja? Das ist ein schönes Bild eigentlich mit dem Zugreifen, mit dem gedeckten Tisch. Man kann sich überfressen oder falsches nehmen, versteht ihr? Und trotzdem ist es doch nicht schlecht, was auf dem Tisch steht. Ja? Die Gaben des Heiligen Geistes, lass uns danach streben. Und das wäre jetzt so schlimm, wenn jetzt ein Lobpreisleiter in der Lobpreiszeit einfach durch den Heiligen Geist den Eindruck bekommt, wir singen ein anderes Lied. Oder der Prediger von seinem Manuskript abweicht. Oder wir eine Gebetsveranstaltung haben und der Gebetsleiter, der für den Abend verantwortlich ist, hat sich natürlich unter der Leitung des Heiligen Geistes vorbereitet. Aber wir lassen trotzdem den Raum offen zu sagen, lass uns doch mal schauen, wo uns der Heilige Geist heute Abend hinführt. Weil es nämlich, ich bleibe bei dem Beispiel mal, 10, 12 Leute da, die haben alle den Heiligen Geist. Lass uns doch mal hören und fragen, was der Heilige Geist uns heute Abend aufs Herz legt, wofür wir beten können. Nach der Vorbereitung, in der Vorbereitung ist der Heilige Geist, keine Frage, aber wir treten immer auch einen Schritt zurück und sagen, tu du jetzt nochmal ein Werk. Ich bin bescheiden und Heiliger Geist, was kannst du tun? Ich habe es einmal erlebt, da war ich verantwortlich für eine Gebetszeit. Ich war auch gut vorbereitet, hatte aber schon den Plan, dass ich öffnen möchte. Ja, und habe das auch gesagt am Anfang. Und wenn nichts käme, bin ich vorbereitet, natürlich unter der Leitung des Heiligen Geistes. Aber das war dann so stark, wie dann aus der Gruppe heraus, und das habe ich dann mehrfach auch gemacht, dann auch Impulse kamen. Einmal war es so stark, dass wir für unsere Kinder beten. Ne? Das kam zack, zack, kamen so Gedanken, kamen auch Probleme und Themen auf. Und ich sage, Mensch, das ist ganz eindeutig. Ich kippe meinen Zettel, den parke ich für ein andermal und wir beten heute Abend für unsere Kinder. Und ein anderes Mal kam so ein Thema, das war mir gar nicht so klar, sagte eine Frau, unsere Kinder sind nicht gläubig. Wir haben ihnen alles gegeben, alles vorgelebt. Wir beide, mein Mann und ich, stehen fest im Glauben. In unserem Herzen ist eine tiefe Wunde. Und wir fühlen uns auch gedemütigt oder manchmal auch wie angeklagt, was haben wir falsch gemacht. Und da gibt es eine Familie nebendran, das sind alle 4 Kinder im Gottesdienst dabei und die sind brillant und es läuft. Und bei uns sind irgendwie alle abgedriftet. Versteht ihr ganz kurz? So was ist auch für, das habe ich gar nicht so gecheckt vorher. Das hat mich sehr bewegt an dem Abend, was das dann auch mal für ein Schmerz sein kann bei Mutter und Vater, wenn die Kinder einen anderen Weg gehen. Da haben wir gesagt, da beten wir heute Abend hinein. Einerseits, dass die Wunden geheilt werden bei diesen Eltern, dass auch weggenommen wird, Heilung, Versöhnung, Wiederherstellung stattfindet, über das, wo ich vielleicht denke, ich habe die Dinge nicht gut getan. Aber wir geben natürlich auch unsere Kinder nicht auf. Das war ein so starker Gebetspunkt an dem Abend, auf den bin ich nicht gekommen in meiner Vorbereitung und der war mir auch gar nicht klar. Da war ich ganz überzeugt, dass der Heilige Geist an diesem Abend das geschenkt hat. Und ich möchte euch da ermutigen, an diesen Stellen in Besonnenheit und Reife mutiger zu werden. Und lass mal laufen, auch in deiner persönlichen Gebetszeit. Lass mal laufen, Heiliger Geist, wo sind heute die Schwerpunkte? Was möchtest du geben? Ich überspringe jetzt mein Manuskript auch mal kurz. Ich gehe gleich mal weiter, das wollte ich erst am Schluss sagen. Aber es passt hier besser. Wie wäre es denn, wenn du mal durch Nagold gehst, unter der Leitung des Heiligen Geistes? Du sagst vorher, Heiliger Geist, ich gehe jetzt betend durch Nagold. Das ist meine Stadt hier, die zu meiner Gemeinde gehört. Zeige du mir Menschen, irgendjemand, der dir auf dem Herzen liegt, der ein Problem hat, ein Kummer, eine Krankheit, eine Sorge, für den ich beten kann, den ich ansprechen kann. Gehört Mut dazu, ne? Es gehört Mut dazu, dem Heiligen Geist zu vertrauen, auch sich darin zu üben, die Stimme zu hören. Ist es jetzt so ein Gedanke von mir? Oder ist es wirklich der Heilige Geist? Und dann auf den Menschen zuzugehen und zu sagen, ja, wie auch immer du die Worte findest, will ich jetzt gar nicht vorsagen, aber darf ich für dich beten? Und ich habe gehört von Leuten, die das machen, dass es da kaum Ablehnung gibt. Ist das nicht phänomenal? Es gibt anscheinend ganz wenig Ablehnung, wenn wir auf Leute zugehen, Wildfremde. Und ich habe irgendwie so, darf ich mal für dich beten, für sie beten, für sie, ja. Darf ich für sie beten? Probiert doch mal sowas aus, ne? Oder ich weiß, dass ihr als Gemeinde hier ein Neubaugebiet um die Ecke geschenkt bekommt. Ist das nicht fantastisch? Ich bin ja jedes Mal begeistert davon, wenn ich es richtig verstehe, irgendwie diesen Hasenhof da oder wie das heißt, irgendwie Hasen, irgend sowas. Ja. Und das ist doch wunderbar, Mensch. Da bringt Gott Menschen, junge Familien vermutlich auch und so weiter, in eure Nähe. Wie wäre es denn, wenn ihr als Gemeinde dort schon mal erste Spaziergänge macht, um die Baugrundstücke oder ich weiß nicht, wie weit das jetzt geraten ist schon, und betet für die Menschen, die dort wohnen schon oder die dort einziehen werden. Und segne diese Häuser im Heiligen Geist und sagt, Heiliger Geist, rühre diese Menschen an. Bring uns zusammen als Gemeinde, als einzelne Christen. Heiliger Geist, leite du uns. Ich habe auch mal eine Zeit lang solche Gebetsspaziergänge gemacht. Da ging es um eine Gemeindeentscheidung. Und ich glaube, sie haben Klärung gebracht. Du sagst vielleicht, kann ich auch zu Hause beten? Was soll das? Ist das nicht irgendwie jetzt so dinglich, irgendwie so? Hey, lass uns mal nicht so, warum auch nicht? Ich glaube, wir Menschen brauchen auch eine gewisse Symbolik. Und ich bin an Jesus erinnert, als er über Jerusalem weinte, als sein Herz brach und er sagte, ich sehe die Menschen, wie sie keinen Hirten haben, wie sie niemanden haben, der sie beschützt, der für sie da ist, wie sie einsam sind, wie sie weit weg sind von Gott. Es heißt in diesem Kontext, er näherte sich Jerusalem und als er die Stadt sah, bewegte sich sein Herz und er weinte und betete zum Vater für diese Stadt. Versteht ihr? Er hätte ja auch in Galiläa irgendwo beten können. Aber er kam, er sah die Stadt, er sah die Menschen und es bewegte sein Herz. Ich war mal immer in einer Gebetszelle und konnte so auf den Lidl runtergucken, in Altensteig war das, und habe ich die Menschen gesehen, wie sie rein und raus gehen, ne? Da habe ich auch gedacht, vom Heiligen Geist her, ich bete, ich kenne sie nicht, ich werde sie auch nie kennenlernen, aber Heiliger Geist, bete für diese Menschen, wann immer du sie bewegen und berühren wirst, bete für diese Menschen. Heute ist Pfingsten und lange, lange wurde vorausgesagt, dass der Heilige Geist ausgegossen wird über alle Menschen. Ich möchte euch eine prophetische Stelle zeigen aus Joel, Propheten Joel. Ich will nach all diesem meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Töchter und Söhne sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen, ich sag mal, prophetische Gesichter sehen. Ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Hier ist eine uralte Prophezeiung, dass der Heilige Geist ausgegossen werden wird. Ich habe es nochmal unterstrichen, über alles Fleisch, Söhne, Töchter, Alten, die Jünglinge, über Knechte und Mägde. Ich denke, Knechte und Mägde, das sind eigentlich wir, weil damals war das ja noch der Israel-Kontext, der weiterhin gültig ist. Das waren die Freien, die Kinder der Sarah, der Freien. Und später sind wir eigentlich Kinder der Unfreien und inzwischen Kinder Abrahams. Und wir sind die Knechte und Mägde, die dazugekommen sind und jetzt auch Kinder Gottes sind. Gott wird seinen Geist ausgießen über all diese. Wir merken uns ganz kurz diesen Vers. Gehen wir ganz kurz zurück in das Geschichtliche. Die Jünger waren richtig durcheinander nach dieser Auferstehung, nach diesem Kreuzigung, Auferstehung, Achterbahn der Gefühle. Wechselbad. 3 Jahre unterwegs mit dem Meister, dann ging es ganz schnell auf einmal. Passa, die Abschiedsreden. In 24 Stunden hat Jesus nochmal so richtig durchgezogen, was er alles ihnen erklärt hat. Dann wird er gekreuzigt, der brutale Tod ihres Meisters. 24 Stunden hat man Abendmahl, war er schon tot. Am 3. Tag die Auferstehung. Und dann erscheint er ihnen in 40 Tagen immer wieder. Was macht Jesus mit seinen Jüngern? Einmal heißt es, er erscheint, um zu beweisen, auf vielfältige Art und Weise, dass er lebt. Das hat ihren Glauben gestärkt. Aber dann auch, er lehrte sie intensivst, heißt es im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte, er lehrte sie intensivst über das Reich Gottes. Er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Er öffnete ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Und, das ist der Punkt für jetzt, er verheißt ihnen immer wieder und konkret den Heiligen Geist. Er sagt, ich werde euch den Heiligen Geist senden, wie es mein Vater versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, also Jerusalem, und wartet, bis der Heilige Geist kommen wird und euch mit der Kraft aus dem Himmel erfüllt. Er macht nochmal deutlich, Johannes der Täufer, der Eintaucher, hat mit Wasser zur Vergebung der Sünden getauft, ich aber taufe euch mit Heiligen Geist. Die Jünger sind gehorsam, bleiben in der Stadt. Sie treffen sich immer wieder zum Gebet. Und es heißt so einmal zum Beispiel, es sind 120 zusammen. Maria, die Mutter Jesus, auch dabei. Wunderbar, dass sie nicht verzweifelt ist. Sie ist in dieser ersten Zusammenkunft. Und sie treffen sich immer wieder. Jesus begegnet ihnen. Und dann kommt noch der Tag, den wir jetzt gerade hinter uns haben. Nach 40 Tagen nach der Auferstehung kommt die Himmelfahrt. Jesus, sagte ich vorhin schon, muss, um das Erlösungswerk zu vollenden, in den Himmel aufsteigen, um wieder Gott zu werden, um das Heiligtum, das Allerheiligste zu durchschreiten und sich beim Vater als Hohepriester niederzulassen. Und Jesus sagt als eine der letzten Worte, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen, seine Kraft. Ihr werdet von mir erzählen, allen Menschen, in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Welt. Und im Grunde ist es dann die Roadmap für die ganze Apostelgeschichte. So ist es ja auch geschehen. In Jerusalem ging es los, dann in den Landkreis hinein, dann in das Bundesland, könnte man sagen, und dann in die ganze Welt. Bis nach Rom, die damalige Hauptstadt. Und die Jünger wissen nicht, wie lange sie warten sollen. Und Jesus wird aufgehoben in einer Wolke und weg ist er. Und die Männer stehen da, starren nach oben und auf einmal stehen 2 weiß gekleidete Männer da und sagen, was starrt ihr so nach oben? Er ist weg. Aber wir sagen euch, so wie er jetzt aufgestiegen ist, so wird er wiederkommen. Das ist ein kleiner Akzent, den ich auch uns ins Gedächtnis rufen möchte. Wir warten darauf, dass er wiederkommt. Der Heilige Geist hilft uns, unser Leben zu leben, aber er wird, wie er an Himmelfahrt aufgestiegen ist, wird er wiederkommen in dieser Wolke. Und alle Menschen werden ihn sehen. Und dann, wie lange werden sie wohl warten müssen? Wenn Jesus sagt, nur eine kleine Weile, das kann bei Jesus alles Mögliche heißen. Aber dann kommt dieses Fest Shavuot, das ist dieses Erntefest, an dem man die Erstlingsgabe bringt. Und später wurde dieses Fest auch weiter mit Inhalt gefüllt, in der Erinnerung, als das Gesetz am Berg Sinai dem Volk Gottes gegeben wurde. Dann kommt dieses Fest und die Stadt ist voll. Das ist eines der großen Pilgerfeste. Die Stadt ist voll von Juden, die aus dem ganzen Erdkreis, könnte man sagen, nach Jerusalem gekommen sind, um dieses Fest zu feiern. Und auch unsere lieben Jünger, Moment mal, Lukas nennt sie ab der Apostelgeschichte immer Apostel. Im Lukas-Evangelium sagt er noch Jünger, in der Apostelgeschichte sagt er Apostel. Er hat das Wort gewechselt. Apostel heißt auch Gesandte. Auch sie waren zusammen an diesem Tag und sie beteten Gott an. Und dann fällt auf einmal etwas vom Himmel wie Feuerzungen. Es gibt ein Brausen, ein Toben, ein Krollen. Es ist nicht nur ein sanftes Wehen. Und die Feuerzungen, sichtbar für die Menschen, sind auf den Gläubigen. Was muss das gewesen sein? Es geht los in diesem Obergemach und dann muss sich das irgendwie, das ist nicht ganz klar, raus auf die Straße verlagert haben und die Menschen sehen das, was da passiert. Einige spotten und sagen, ach, die sind noch besoffen. Ja, als sie dann anfangen, in verschiedenen Sprachen zu reden, wird es abgelehnt. Und dann passiert dieses Wunder, dass alle Menschen aus x Ländern in ihrer Sprache die Apostel und die Gläubigen, die da zusammen waren, von den Wundern Gottes erzählen hören. Es ist kein Hörwunder, sondern ein Sprachwunder. Die haben wirklich in verschiedenen Sprachen gesprochen. Hat der Heilige Geist schon geschenkt in diesem Augenblick, ja, damit Menschen erreicht werden und von der Größe Gottes hören. Alle Gläubigen werden in diesem Augenblick mit dem Heiligen Geist erfüllt, wie es Jesus vorausgesagt hat. Und dann ist irgendwie ein Riesenmomentum. Das sind Tausende von Menschen. Und da sind die Gläubigen, irgendwie sichtbar, vielleicht auf dem Tempelplatz, mit den Feuerzungen. Und sie preisen Gott. Und man hört das in den verschiedenen Sprachen. Versucht euch das mal vorzustellen. Ich sage es nochmal, es sind Tausende von Menschen da. Und die sehen das. Und jetzt die 12 Apostel, sie hatten ja einen nachgewählt. Ich denke, ich mache das ja immer so ein bisschen, jetzt müssen wir irgendwas machen, oder? Freiwillige vor. Ja, 11 treten zurück und Petrus steht noch vorne. Hat es nicht gleich geschnallt. Und Petrus hält eine sensationelle Predigt. Der hat ja zugelegt, ne, in diesen 50 Tagen. Vor 50 Tagen noch verleugnet, kenne ich nicht. Also erst so eine Klappe, dann so klein mit Hut. Und jetzt steht er da vor Tausenden von Menschen. Petrus sagt was. Und er legt los, hat überhaupt keine Scheu. Zuerst stellt er klar, keiner ist besoffen, es ist nämlich erst 9 Uhr morgens. Und dann kommt er auf diese Stelle, die ich vorhin schon gezeigt habe. Und er bezieht sich genau auf diese Joel-Stelle und deswegen habe ich sie vorhin nicht fälschlich angewendet auf uns, sondern das ist sein biblischer Einstieg und sein Beweis, dass das, was jetzt an Pfingsten passiert, Erfüllung ist dieser Verheißung. Ich werde meinen Geist ausgießen, sagt Gott, auf alle Menschen, auf alles Fleisch. Ihr werdet weissagen und diese ganzen Dinge, wir haben es vorhin schon gelesen. Sie sollen weissagen, Träume haben, Gesichter sehen. Ich werde ausgießen meinen Geist. Das wird geschehen, ehe denn der große, und das finde ich interessant, eigentlich steht in Joel, der schreckliche Tag des Herrn kommt. Und Petrus macht es da irgendwie draus. Er ist eh relativ freizügig manchmal bei den Zitaten. Er macht es da draus, ehe der große und der herrliche Tag des Herrn kommt. Ganz wichtig, dass wir geschwind verstehen, wenn wir so Prophetien anschauen. Wir denken immer, wenn es in einem Satz war, muss es auch gleichzeitig oder direkt nacheinander passieren. Das ist überhaupt nicht der Fall. Propheten schauen immer von einer Bergspitze zur nächsten. Da können viele Jahre dazwischen liegen, auch wenn es in einem Satz war. Wenn wir das mal gecheckt haben, macht es uns leichter, Prophetien besser zu verstehen oder auch nicht falsch zu verstehen. Also wenn ich über das Leben von dir erzählen würde, du bist geboren worden, dann bist du aufgewachsen, jugendlich geworden, hast vielleicht geheiratet, Beruf und dann alt geworden und gestorben. Erzählt es in einem Satz und man denkt, das war irgendwie in einem Tag. Nein, da liegen irgendwie 80 Jahre dazwischen. Und so ähnlich ist es auch. Ne? Diese Dinge passieren, ehe der Große, das kann trotzdem 3000 Jahre später sein, ne? Der letzte Nachsatz. Nur mal das so ganz kurz eingeschoben. Petrus hält eine Hammerpredigt. Unvorbereitet. Der Heilige Geist hat es alles gewirkt. Er hat diese Bibelstellen präsent und er predigt. Und er fängt vorne an, die Geschichte zu erzählen, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Und er sagt dann auch, und es wird das sehr deutlich, dieser Christus, den ihr gekreuzigt habt, er ist der Erlöser. Ihr sollt es wissen, Israel, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt vor 50 Tagen, den hat er zum Retter, zum Christus, zum Gesalbten gemacht. Und dann gibt es, wir würden es so nennen bei uns jetzt, gibt es so eine Art Reaktionszeit. Ja? Und der Heilige Geist tut ein gewaltiges Werk. Ich glaube, Petrus hat gut geredet, sagen wir es mal so. Aber ob er jetzt so der Rhetoriker war, ich weiß es nicht. Ne? Ich würde die gerne wieder wegkriegen da, die Folie. Ah, okay. Und dann sagen die Menschen, die dort auf diesem Platz sind, etwas, was wir uns manchmal auch wünschen würden. Es heißt von ihnen, die Botschaft ging ihnen tief ins Herz, mitten ins Herz. Sie waren sehr getroffen. Und sie fragten Petrus, so aus der Menge kam das, was sollen wir jetzt tun? Sie waren tief getroffen von der Predigt, von der Botschaft und sie sagten, was sollen wir jetzt tun? Und das ist genau der Punkt, wo dann das Evangelium hineinkommt. Und Petrus sagt, kann die Frage beantworten. Andersrum. Ach nee, ich weiß nicht, wie rum ich spulen soll. Ich bin immer so ein bisschen zeitverzögert. Genau, gut. Drei Punkte. Kehrt ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Das ist eigentlich die zentrale, die Übergabe quasi. Versteht ihr? So geht's. Wenn jemand erwischt ist vom Heiligen Geist, was soll ich tun? Kehr um von deinen Sünden und wende dich Gott zu. Lass dich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung deiner Sünden. Ich sag's mal jetzt in der Du-Form. Empfange den Heiligen Geist. That's all. Das ist alles. Kehre um von deinen Sünden, von deinen bösen Wegen. Lass dich taufen zur Vergebung deiner Sünden, empfange den Heiligen Geist. Und diese Message, diese Vorgehensweise, diese drei Punkte haben sich nicht verändert bis heute. Menschen, wenn sie mit Jesus starten, müssen umkehren. Sie müssen ihre Sünden bereuen, sie brauchen Erlösung. Und dieses Werk kann nur der Heilige Geist tun. Wir können schöne Predigten halten, unsere Gemeinde attraktiv und actionreich gestalten, aber ich wüsste nicht anders, wie es gehen soll. Der Heilige Geist muss die Menschen überführen, dass sie Erlösung brauchen. Wir wollen doch nicht nur Vereinsmitglieder, die irgendwie mittanzen, sondern wir wollen Menschen, die Jesus finden, die wirklich ihr Leben um 180 Grad drehen und sagen, was soll ich tun? Tief im Herz bin ich getroffen. Kehr um, wende dich Gott zu, lass dich taufen. Zur Vergebung deiner Sünden empfange den Heiligen Geist. Hey, auch aus der Taufe machen wir so ein kompliziertes Geschäft. Wir wollen es ja irgendwie richtig machen. Ist ganz simpel. Als der erste Heide getauft wurde, das war meines Erachtens der Kämmerer aus Äthiopien, hat ihm Stephanus alles erklärt. Auch ihm ging es tief ins Herz. Und dann sagt der Kämmerer selbst, was hindert es eigentlich, dass ich mich taufen lasse? Und Stephanus sagt, cool, da kommt gerade ein Wasserloch, machen wir gleich. Ja, wir machen es manchmal so kompliziert. Und auch Petrus dann, 3000 Menschen wollen sich Gott zuwenden. Petrus sagt, nein, wir machen erst Taufunterricht, du musst 3000 Formulare ausfüllen. Nein, die haben einfach durchgetauft. Hammer. Hinein in den Tod Jesu. Es gibt so viele gute Bibelverse. Und auferstanden, das ist eine der Symboliken. Und gereinigt durch die Taufe. Ja, wir werden nicht hineingetauft in eine Gemeindemitgliedschaft, das ist Quatsch. Sondern wir werden getauft auf den Namen Jesu und auf die Zugehörigkeit zum Leib Jesu. Der ist universell, wie er sich dann im Einzelnen organisiert, ist egal. Aber das ist die Taufe. Keep it simple. Und so ist die Geburtsstunde der Gemeinde. An diesem Tag wurden 3000 Menschen der Gemeinde zugetan. 3000. Und es wurden immer mehr. Es wurden immer mehr. Es war ein Tag, eine Graswurzelbewegung. Täglich tat der Herr neue Menschen dazu. Nicht mehr 3000 auf einen Schlag, das war schon eine Initialzündung. Aber es tat der Herr immer wieder neu dazu. Und zwar heißt es, die Gemeinde hatte Gnade und in der Kraft des Heiligen Geistes passierte das. Und sie blieben zusammen, wie ihr, in der Lehre, jetzt haben wir gerade Lehre, im Gebet, in der Anbetung, im Loben des Herrn. Dann geht es weiter, die Gemeinde wächst ganz schnell damals. Rund 60 Mal wird der Heilige Geist in der Apostelgeschichte erwähnt, wie er redet, wie er handelt, wie er Frucht wirkt, wie er leidet, wie er führt. und wie er auch überführt. Nochmal, ohne den Heiligen Geist läuft hier gar nichts. Ja? Ich bin auch in einem normalen Verein, das ist kein christlicher Verein. Wir haben auch ein gutes Vereinsleben und da laufen auch gute Dinge und wir kriegen unsere Sachen auch gebacken. Ja, aber wir haben nicht den Heiligen Geist, wir sind auch keine Gemeinde. Ja? Aber wir haben ein Interessensgebiet, klappt. Ja? Aber hier ist was anderes, wir sind keine Interessensvereinigung, sondern wir sind Kinder Gottes und wir brauchen und wir wünschen die Kraft des Heiligen Geistes, dass hier ein Leuchtturm entsteht in dieser Gemeinde. Seid ihr ja schon, aber das muss noch heller werden, darf noch heller werden. Dass diese Menschen hier angezogen werden und sagen, was sollen wir tun, damit wir Jesus finden, damit wir ein neues Leben gestalten können. Und er hat so viele, viele Namen, der Heilige Geist. Er ist unser Ratgeber, unser Tröster, er ist der Stellvertreter. Er gibt uns Erinnerung und er gibt uns Lehre. Er gibt uns den Geist der Sohnschaft und viele, viele andere Dinge. Und ich gebe euch nur einen ganz kurzen, das wären eigene Predigten, aber nur, dass ihr es mal kurz gecheckt habt, was da zu erobern ist und zu verstehen ist. Andersrum, soll ich mal langsam kapieren. Das ist so super kurz. Das können wir überhaupt nicht angucken, ja. Aber da könnte man lange drüber predigen oder immer wieder aufteilen. Das wäre eine Serie vielleicht wert, was der Heilige Geist alles tut. Ja, die Liste ist noch gar nicht zu Ende. Ich will euch nur ein bisschen beeindrucken, ein bisschen angeben jetzt hier. Nein, aber was hier alles tun kann, der Heilige Geist. Und das ist doch ein Feld, mit dem wir nie fertig sind und mit dem wir so viel erleben können. Und ich möchte euch heute Morgen ein bisschen Geschmack machen und Bock quasi, diese Dinge auch mal zu erleben und zu erforschen und zu etablieren in unserer Gemeinde, in eurer Gemeinde, in deinem persönlichen Leben, aber genauso in der Gemeinschaft der Christen. Und ich möchte so gegen Ende noch mal erinnern, wir können den Heiligen Geist auch schmälern und dämpfen. Ich erzähle euch eine ganz kleine Geschichte. Es gab einen Pfarrer, dem war es sehr wichtig, dass die Gemeinde das so mit dem Heiligen Geist so versteht, wie das so ist. Und immer an Pfingsten hat er sich so was Anschauliches überlegt und da hat er den Küster gebeten, bereitet das vor. Und immer wenn er über Pfingsten gepredigt hat, an Pfingsten, ließ der Küster am Ende der Predigt dann hinter dem Altar eine weiße Taube hochsteigen. Und das war dann für die Gemeinde sehr anschaulich. Und in dem einen Jahr setzte sich die weiße Taube auf die Schulter des Bürgermeisters. Und der Bürgermeister, ist natürlich nur so eine Geschichte, war ganz angerührt und hat dann beschlossen, wir bauen einen neuen Kindergarten. Ja. Das war einfach auch der Heilige Geist bewegt ja auch in uns was. Ne? Und im nächsten Jahr setzte sich die Taube auf die Schulter des Metzgers und der beschloss, ab jetzt drücke ich nicht auf der Waage mit dem Finger noch immer so ein bisschen oben drauf, da, ne, dass ich da ein bisschen schummeln kann. Der Heilige Geist überführt zum Beispiel, ja, von Sünde. Und im dritten Jahr oder einem der weiteren Jahre, ist egal, setzt er sich auf die Schulter einer Frau, die hat beschlossen, ab jetzt will ich meinen Ehemann mehr ehren und achten und geduldiger sein mit ihm. So war das über viele Jahre ein schönes, anschauliches Geschichtchen und da bewegte sich auch etwas durch den Heiligen Geist ganz konkret. Dann kam ein neuer Pfarrer und dem war das alles so ein bisschen suspekt mit dem Heiligen Geist und auch mit dieser Aktion und so weiter. Das darf man nicht so wörtlich nehmen. Und er traute sich aber nicht, diesen liebgewonnenen Brauch abzuschaffen. Erstmal beim Kirchengemeinderat angefangen, die hat das schon gedreht. Die waren einverstanden, das lassen wir ab jetzt sein. Aber wegen der Gemeinde dachte er, ach, einmal machen wir es noch dieses Jahr. Ne? Und er predigte auch und er sprach von sozialer Gerechtigkeit und vom menschlichen Geist, der viel erreichen kann, wenn er sich bemüht und von Jesus, was für ein großes Vorbild er für uns ist und was für ein wunderbarer Mensch. Und nach der Predigt ließ wie immer der Küster wieder die Taube steigen. Die weiße Taube flog auf, drehte unschlüssig ein paar Runden und flog dann durchs offene Fenster hinaus. Wir können den Heiligen Geist auch herauskomplimentieren. Ja, er ist ein Gentleman, er ist weich, er ist leise, er ist still. Man kann ihn losdämpfen, betrüben und ohne ihn weitermachen. Ich wünsche mir sehr, dass wir und ich will euch Mut machen, keine Angst vor dem Heiligen Geist, keine Sorge, keine Angst vor den Gaben des Heiligen Geistes. Baut euch, wir wollen uns gegenseitig aufbauen durch den Heiligen Geist. Und eine der größten Gefahren für die Dämpfung, das muss ich mir mal ins Heft schreiben, ist, wenn der Heilige Geist nicht zum Werk kommt, ist auch manchmal unsere Geschäftigkeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Gemeinde ist. Ja. Man kann durch Fleiß und großen Einsatz viel im Reich Gottes bewirken, durch Aktionen. Der Heilige Geist kennt uns ja, er setzt es auch ein, Stärken und Schwächen natürlich. Und er veredelt vieles, was wir tun. Aber manchmal sind wir zu geschäftig. Und wir haben zu wenig Zeit, uns das zeigen zu lassen vom Heiligen Geist, was wirklich dran ist. Wir schlagen in die Luft, wir produzieren eine Menge Schaum und wundern uns manchmal, dass so wenig bei rauskommt. Und wäre es nicht auch ein weiterer Impuls heute Morgen, neben diesen Gedanken, den Gaben des Heiligen Geistes zu begehren, neben den Ideen mit dem Heiligen Geist für diese Stadt unterwegs zu sein, für einzelne Menschen, wäre es auch eine Idee, in unserer Geschäftigkeit mal einen Gang zurückzunehmen, nicht so hochtourig unterwegs zu sein und mal in die Stille zu gehen, auch als Gemeindeleitung. Heiliger Geist, was willst du? Wir senken mal unsere Drehzahl, wir machen weniger Lärm, wir verbrauchen weniger Energie, wir schonen unseren Motor, dass er länger läuft. Heiliger Geist, was willst du? Was willst du, dass ich tun soll? Ohne den Heiligen Geist geht gar nichts. Er gibt immer das, was wir brauchen. Und wir feiern heute Geburtstag. Happy Birthday, liebe Christusgemeinde in Nagold. Damals an Pfingsten seid auch ihr mitgeboren worden. Damit sind wir heute auch in gewisser Weise in Feierlaune, weil der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und ich bete, dass er jeden von euch neu erfüllt. Ich möchte zum Abschluss beten. Heiliger Geist, wir haben vorhin gesungen, komm, erfüll mich. Heiliger Geist, ich bete auch in diese Gemeinschaft, in diese Gemeinde hinein und ich nehme mich damit rein. Erfülle uns immer wieder und immer wieder ständig neu, dass das Wasser lebendig ist, dass es frisch ist, nicht abgestanden. Du gibst reichlich. Und Heiliger Geist, so bete ich, dass du auch deine Gaben, die du schenken möchtest zum Dienst an den Heiligen, dass du sie neu ausschenkst und austeilst über dieser Gemeinde. Schenke Menschen, die Gaben des Heiligen Geistes begehren und die sie in großer Reife und Weisheit und Demut, aber auch kühn dann zum Einsatz bringen. Heiliger Geist, wir wünschen dich, wir wollen dich ganz neu in unserer Mitte haben. Wir wollen das Feuer des Heiligen Geistes, auch da, wo es manches vielleicht lahm oder eingefahren geworden ist. Heiliger Geist, sprenge auf, mach es frisch, gib wieder Feuer, neues Feuer, blase hinein. Wir wünschen uns das Feuer des Heiligen Geistes. Und ich bete, dass du einzelne Menschen ausstattest mit den Gaben des Heiligen Geistes. Ich bete, dass die Frucht des Geistes in den Einzelnen wächst, aber dass dann die Gaben des Heiligen Geistes dazukommen. Und danke, Heiliger Geist, dass du unser Tröster bist, unser Fürsprecher. Du kennst uns auch da, wo das Leben uns so schwer fällt. Da kommst du hinein mit deiner Liebkosung, mit deiner Tröstung und du richtest uns auf. Du gibst uns Worte vom Vater, von Jesus und du ermutigst uns, Heiliger Geist. Heiliger Geist, ich möchte heute Morgen sagen, ich möchte wieder ganz neu und intensiv mit dir leben. Heiliger Geist, was machen wir heute zusammen? Ich bete, Herr, dass das unser Gebet wieder neu wird. Heiliger Geist, was machen wir heute zusammen? Das bete ich in Jesu Namen. Amen.